Quadrat hoch 2. Hallo zusammen und willkommen zu Mord hoch 2, unserem Podcast, in dem es um wahre Mord- und Vermisstenfälle geht. Ich bin Nadine Darachar.
Und mein Name ist Sarah Wedler. Die Fälle, die wir besprechen, sind weder auf ein Land festgelegt, noch unterscheiden wir zwischen geklärt, ungeklärt, bekannt oder unbekannt.
Wenn ihr später über das Verbrechen diskutiert oder es kommentiert, dann bitten wir euch um einen respektvollen Umgang mit allen Beteiligten. Hinweise zu möglichen Triggern findet ihr, falls vorhanden, in der Folgenbeschreibung. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen.
Na, konntet ihr unsere Stimmen auseinanderhalten? Unsere Folge 31 über das Verschwinden von Heidi de Sieppe hat ein bisschen was an Diskussion bei euch losgetreten. Und zwar haben wir in der Folge unter anderem darüber gesprochen, dass sich unsere Stimmen ähnlich anhören würden. Vor allen Dingen Sarahs Mutter kann uns manchmal schlecht unterscheiden, wenn sie den Podcast hört.
Ja, hallo Mama, das hier bin ich.
Und einmal hat sie Sarah auf ihrem Handy angerufen und dann hat sie irgendwie gedacht, dass ich das wäre, dass ich mir irgendwie so einen Scherz erlaube oder sowas. Naja, daraufhin habt ihr uns auf jeden Fall einige Kommentare, Nachrichten und so weiter hinterlassen und ja, habt uns dann halt gesagt, ob ihr unsere Stimmen auseinanderhalten könnt oder nicht. Und die Meinungen sind dabei eigentlich ziemlich auseinandergegangen. Deswegen jetzt hier nochmal ganz offiziell die Frage an alle, könnt ihr unsere Stimmen auseinanderhalten oder nicht? Und es wäre jetzt wirklich super, wenn alle 8000 Hörer einmal kommentieren könnten. Es kostet euch ja nur ganz wenig Zeit. Schreibt einfach in die Kommentare auf euren Podcast-Portalen, auf Instagram oder bei YouTube. Einfach nur ganz kurz ja, wenn ihr uns auseinanderhalten könnt und nein, wenn ihr unsere Stimmen nicht auseinanderhalten könnt.
Jetzt alle bitte, jeder einzelne von euch. Ich bin sehr, sehr gespannt.
Ich auch. Ja, und in diesem Zusammenhang haben wir dann auch noch einen tollen Tipp von euch bekommen. Wir haben ja darüber gesprochen, dass ich beispielsweise immer versuche, per Voicemail mit den Leuten in Kontakt zu treten, wenn ich mich beispielsweise mal längere Zeit nicht gemeldet habe. Einfach so, damit sie sehen, dass es mir wirklich gut geht und weil ich wahrscheinlich ein bisschen True Crime geschädigt bin und einfach denke, naja, eine WhatsApp von meinem Handy aus kann ja ansonsten jeder schicken. Und in diesem Zusammenhang kam dann auch das Thema auf, wie man sich dann im Fall einer Entführung verhalten könnte, wenn man irgendwie gezwungen wird, seine Angehörigen anzurufen, denen jetzt aber eben nicht mitteilen darf, dass einem was zugestoßen ist. Und in diesem Zusammenhang hat uns dann eine liebe Hörerin einen Tipp gegeben. Vielen Dank an dieser Stelle an Lotte. Und sie hat uns erzählt, dass sie mit ihrer Familie ein Codewort abgemacht hat. Also ein unauffälliges Wort, was sie in so einem Fall in das Gespräch einfließen lassen würde. Und so wissen ihre Angehörigen dann, dass bei ihr zum Beispiel nicht alles in Ordnung ist. Und sie können dann sofort Hilfsmaßnahmen einleiten. Und wir fanden diesen Tipp einfach so genial, dass wir gedacht haben, den müssen wir direkt mal an euch weitergeben. Also setzt euch am besten mit euren Liebsten zusammen, macht ein unauffälliges Codewort ab, schreibt es nicht in die Kommentare. Ja, und schon seit dem Fall einer Entführung auf der sicheren Seite. So, jetzt aber genug hiervon. Widmen wir uns lieber unserem heutigen Fall.
Ja, Nadine, und apropos heutiger Fall, da muss ich erstmal sagen, danke für nichts, ne?
Okay, das ist ja nett.
Willst du wissen, warum?
Ja?
Also, ich wollte ja letztens anfangen mit meinem Skript für den, ja, nächsten wahrscheinlich Donnerstagsfall. Zum Thema
Mystery.
Aliens. Mystery, genau. Zum Thema Aliens.
Ja, da hätte ich dann gesagt, danke für nichts.
Ich denke, du hast das schon geahnt, weil als ich das gerade schreiben wollte, meintest du so zu mir, lass doch mal was über die Springfield 3 machen.
Ja, weil die so, das ist so ein verrückter Fall.
Ja, der ist wirklich verrückt, weil ich habe mich da so nichts an dran gesetzt. Ja, und der hat mich komplett verrückt gemacht. Also der ist sowas von rätselhaft. Ich komme gar nicht mehr klar.
Ja, ich bin auch wirklich froh, dass wir den jetzt machen. Vor allen Dingen bin ich total gespannt auf die Diskussion am Ende und darauf, was unsere Hörerinnen und Hörer dazu sagen, weil das wirklich absolut mysteriös ist, was da passiert ist.
Ja, da hast du recht. Also, lass uns mal loslegen.
Eine kurze Werbeempfehlung von uns für euch.
Weißt du eigentlich, was mir im Winter immer ein bisschen schwer fällt?
Morgens aufstehen?
Ja, das auch. Aber ich meine generell irgendwie rauszugehen, wenn das so kalt und ungemütlich ist. Dann habe ich irgendwie immer gar keine Lust, vor die Tür zu gehen.
Ja, das kenne ich, vor allem, wenn keine Sonne scheint.
Ja, aber man möchte dann ja trotzdem irgendwas unternehmen, irgendwas mit Freunden machen, irgendein Event haben. Und weißt du, was dafür perfekt ist? Die Krimi-Dinner-Spiele von Crime Cases.
Ja, ich bin auch ein totaler Fan von Krimi-Dinnern geworden, seit ich das zum ersten Mal gemacht habe. Das hat so viel Spaß gemacht.
Auf jeden Fall. Und bei den Crime Cases Krimi-Dinnern habt ihr die Auswahl zwischen drei tollen Themenspielen. Der letzte Pate, das letzte Meeting oder das letzte Konzert. Je nach Spiel könnt ihr in Gruppen ab 4 bis zu 10 Spielern einen tollen Abend verbringen. Ihr schlüpft dabei in unterschiedliche Rollen, wie beispielsweise den Leadsänger einer Band, Familienmitglieder eines Mafia-Clans, ein Mauerblümchen oder den Griesgram. Die Rollen sind witzig, skurril und liebevoll gestaltet.
Ja, und was ich bei diesen Spielen immer ganz besonders toll finde, ist, dass man nicht nur in unterschiedliche Rollen schlüpfen kann, sondern dass es für diese Rollen dann auch Verkleidungsvorschläge gibt. Dieses Verkleiden finde ich immer total cool. Und wenn man ja dann für einen Abend jemand anderes darstellen kann, das macht mir total viel Spaß. Und es gibt bei diesen Spielen ja nicht nur Tipps für die Verkleidungen, sondern zum Beispiel auch Tipps für Rezepte. Also da braucht man gar nicht groß grübeln, was man seinen Gästen vorsetzen soll.
Und was noch super an diesen Krimi-Dinnern ist, dass ihr nicht nur einen Mord lösen müsst, sondern dass ihr auch einen tollen Abend gemeinsam mit Freunden genießen könnt. Ihr rätselt zusammen, ihr lacht zusammen.
Ihr esst zusammen.
Und ihr schlüpft zusammen in andere Rollen. Die Crime Cases Krimi-Dinner sind daher perfekt für alle True Crime Fans, aber auch für jeden, der einfach gerne Spieleabende macht.
Das ist aber nicht alles, was Crime Cases zu bieten hat. Unser heutiger Werbepartner hat nämlich nicht nur Krimi-Dinner, sondern auch normale Krimispiele im Angebot. Darunter beispielsweise die Spiele Traumschiff, Kunstfehler oder Tonstudio. Hierbei begebt ihr euch auf eine Multimedia-Jagd mit echten Indizien. Die Fallakten enthalten Briefe, Ausweise, Fotos, Dokumente, aber auch digitale Spuren, die ihr im Internet sammeln müsst. Die Story ist fesselnd und aufregend gestaltet. Auch hier müsst ihr wieder einen Mörder finden, die Motive ermitteln und das Mörder-Mystery lösen.
Das Gute an diesen Spielen ist, dass ihr sie auch alleine spielen könnt. Oder aber auch in einer Gruppe von 6 Spielern. Die Spieldauer ist im Gegensatz zu den Krimi-Dinnern etwas kürzer und liegt bei 1,5 bis 2 Stunden.
Na, seid ihr jetzt neugierig geworden? Fühlt ihr euch herausgefordert und möchtet auch einen Kriminalfall lösen? Dann geht jetzt auf die Seite crime-cases.de, also crime wie bei True Crime geschrieben, crime-cases.de. Und dann könnt ihr euch ja eins dieser Krimispiele oder alle oder so ein Krimi-Dinner einfach mal bestellen und mit dem Code MORD2, alles groß geschrieben und in einem Wort, bekommt ihr 15% Rabatt auf alle Spiele im Crime Cases Online-Shop. Also MORD2, alles in einem Wort und groß geschrieben.
Ganz viel Spaß beim Shoppen und später ganz viel Spaß beim Rätseln.
Jetzt geht's weiter mit dem Fall.
Und wir starten mit einer Reise in die 90er. Das Jahr 1992 war in den USA eine Zeit des Umbruchs. Der Golfkrieg war vorbei, Amerika sah seine Position als Supermacht stabilisiert, auch wenn wirtschaftliche Unsicherheit herrschte. Der Rodney King-Skandal sorgte für Unruhen in Los Angeles, während Bill Clinton zum Präsidenten gewählt wurde und das ganze Land auf eine neue Ära hoffte. Das Internet war noch eine Randerscheinung, aber in den Haushalten verbreiteten sich die Computer. Mortal Kombat und Street Fighter ließen die Konsolen heiß laufen und über die Bildschirme flimmerte Beverly Hills 90210. Der Hit des Jahres war Whitney Houstons I Will Always Love You, getanzt wurde aber auch zu Nirvanas Come As You Are und Jump von Chris Cross. Bestimmt könnt ihr euch jetzt in die Atmosphäre hineinversetzen, in der sich Susie Streeter und Stacey McCall befunden haben, als sie ihren Schulabschluss gemacht haben. Bevor wir euch die Opfer dieses Falls vorstellen und die Ereignisse um Susie, Stacey und Susies Mom Cheryl chronologisch präsentieren, begeben wir uns an den Morgen des 7. Juni.
Wir reisen jetzt nach Springfield, einer Kleinstadt in Missouri. Janelle hat richtig gute Laune. Gestern hat sie ihren Schulabschluss gemacht und heute möchte sie mit ihrem Freund Mike und einigen Freunden aus ihrer Clique den nahegelegenen Whitewater Wasserpark unsicher machen. Das Wetter ist schön, sie kann es kaum erwarten, ihre Clique für die Fahrt zum Park zusammenzutrommeln. Doch ihre beste Freundin Stacy und Susie, eine weitere Freundin, mit der sie sich für heute verabredet hat, sind nicht zu erreichen. Sie gehen einfach nicht ans Telefon. Als sie auch nach einer Weile nicht erreichbar sind, beschließen Janelle und Mike, zum Haus von Susie zu gehen. Die Mädchen hatten nach den gestrigen Partys dort übernachten wollen. Am Haus angekommen, stellt Janelle allerdings etwas Seltsames fest. Der Lampenschirm der Terrassenlampe ist zerbrochen. Die Glühbirne ist jedoch heil. Damit Janelle, die barfuß unterwegs ist, sich nicht in den Fuß schneidet, kehrt ihr Freund Mike die Scherben beiseite. Janelle klopft derweil an der Tür, aber niemand macht auf. Und dabei wird es auch bleiben, denn Susie, Stacy und Susies Mutter Cheryl sind spurlos verschwunden. Und damit beginnt eines der größten Mysterien in der Kriminalgeschichte der USA.
Wo sind die drei Frauen hin? Um den Versuch eine Antwort wagen zu können, sehen wir uns erst einmal an, wer sie überhaupt sind. Susie Streeter ist 1992 19 Jahre alt. Sie ist 1,57 Meter groß und zierlich. Ich habe hier mal ein Foto von Susie, beschreib das gerne mal, Nadine. Und da ist auch noch eine weitere Frau auf dem Bild, die kannst du auch direkt gerne beschreiben.
Okay, also das ist ein Schwarz-Weiß-Foto und die Susie oder Suzanne, die steht auf der rechten Seite auf diesem Bild. Sie lächelt ganz, ganz breit in die Kamera, hat so einen typischen Kapuzenpulli an, den wir irgendwie alle zu der Zeit, glaube ich, hatten. Ja. Und auch die Haare sehen so aus, wie man die so damals hatte. Also so ein paar Ponyfransen und ja, ist ein bisschen schlecht zu erkennen. Ich glaube, sie hat aber so einen Zopf und ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr sympathisch aus. Und die Frau daneben sieht ihr ziemlich ähnlich, sieht nur viel älter aus. Sie hat eigentlich so das gleiche offene und sympathische Lächeln. Kurze Haare, ich glaube, beide Frauen sind blond. Ja, das wäre so. Also ihre Klamotten kann man nicht so richtig erkennen. Sieht so ein bisschen aus, als hätte sie so ein Kleid mit so einem Kragen an, wofür ich früher gestorben wäre. So ein riesengroßer weißer Kragen. Und
darunter, du und dein Kragen.
Ja, und darunter so ein Blümchenkleid. Aber so richtig genau kann man das nicht erkennen.
Ja, dass sich die beiden so ähnlich sehen, das hat einen Grund. Bei der zweiten Person handelt es sich nämlich um Cheryl Elizabeth Levitt, die Mutter von Susie. Cheryl ist 47 Jahre alt und Susie und Cheryl gelten als echtes Dreamteam. Sie verstehen sich blendend und sind nicht nur Mutter und Tochter, sondern auch Freundinnen. Sie verbringen richtig gerne Zeit miteinander und lieben es, einander kleine Aufmerksamkeiten zu schenken. Beispielsweise machen sie einander immer Mixtapes, nehmen dort aber nicht nur Musik auf, sondern auch kleine, liebevolle Botschaften für die jeweils andere. Der Grund, aus dem Susie so ein enges Verhältnis zu ihrer Mom hat, mag vielleicht sein, dass es für sie nie eine richtige Vaterfigur gab. Susies leiblichen Vater Brent hat Mutter Cheryl 1964 geheiratet. Damals lebte sie noch in Bellevue, Washington. Im Jahr darauf wird Susies älterer Bruder Bart geboren. Susie selbst kommt erst 8 Jahre später, also 1973, auf die Welt. Aber schon kurz nach Susies Geburt lassen sich Cheryl und ihr Ehemann scheiden. Danach bricht der Kontakt ab. Susie lernt ihren Dad also nie wirklich kennen. Cheryl begegnet dafür aber bald einem neuen Mann. Sein Name ist Don Levitt und er und Cheryl heiraten 1980. Don hat ebenfalls Kinder aus einer vorherigen Ehe und so ergibt sich ein großer Patchwork-Haushalt. Cheryls Schwester erinnert sich später, dass das Familienleben bunt und fröhlich gewesen sei. Cheryl und Susie haben eine wirklich schöne Zeit und in dieser Phase findet dann auch der Umzug nach Springfield, Missouri statt, also dorthin, wo sich unsere heutige Geschichte abgespielt hat. Zuerst zieht Cheryls Schwester mit ihrer Familie dorthin. Dann folgen Cheryl, Don und die Kinder. Sie können sich ein großes, schönes Haus leisten und führen ein tolles Leben. Vorerst. Denn schon bald kriselt es in der Ehe zwischen Cheryl und Don, bis sie schließlich in die Brüche geht. Allerdings nicht folgenlos. Don taucht nach der Trennung nämlich unter, gemeinsam mit seinen Kindern, und den Grund dafür erfährt Cheryl schon bald. Er hat Geldsorgen und hohe Schulden, und da sie nun einmal mit ihm verheiratet ist, kommen die ganzen Gläubiger jetzt auf sie zu. Cheryl ist natürlich fassungslos. Auch weil sich ihr Ex einfach so aus der Affäre zieht. Irgendwie, man weiß nicht genau wie, gelingt es ihr aber, die Gläubiger loszuwerden. Vielleicht geht es ihr auch einfach nur um Schulden, die Don vor der Ehe gemacht hat, doch das ist leider nicht genau bekannt. Man weiß aber, dass Cheryl kurz danach mit Susie, Bart ist zu dem Zeitpunkt bereits ausgezogen, in ein kleineres Haus ziehen muss. Und zwar an die 1717 East Delmar Street in Springfield.
Zuerst läuft es gut für das Dreamteam aus Mutter und Tochter. Susie arbeitet an ihrem Highschool-Abschluss, Cheryl findet eine Stelle als Friseurin. Sie ist extrem beliebt und baut sich schnell einen Kundenstamm auf. Sie hat ein großes Herz und ist dafür bekannt, dass Kunden bei ihr auch mal anschreiben können. Also, dass sie sich die Haare schneiden lassen und erst später dafür bezahlen müssen. Einen neuen Partner sucht und findet Cheryl zu dieser Zeit nicht. Wenn sie nicht gerade arbeitet, ist sie ständig mit einem neuen Herzensprojekt beschäftigt, nämlich damit, das Haus ein wenig umzugestalten, in dem sie und Susie und ein kleiner Yorkshire Terrier namens Cinnamon jetzt wohnen. Cheryl ist handwerklich begabt und macht vieles selbst. Auch am Abend des 6. Juni berichtet sie einer Freundin am Telefon, dass sie gerade dabei ist, ein Möbelstück aufzuhübschen. Dies wird später im Fall noch eine Rolle spielen. Aber schauen wir uns jetzt erstmal ihre Tochter Susie und deren Freundin Stacy etwas genauer an. Die beiden sind als Kinder eng befreundet, gemeinsam mit einer dritten Freundin, von der wir am Anfang schon erzählt haben, Janelle. Doch Stacy zieht zeitweise weg und als sie wiederkommt, haben sich die Dinge ein bisschen geändert. Stacy freundet sich nunmehr mit den sogenannten Popular Kids an, also mit den hübschen, beliebten Cheerleaderinnen. Susie dagegen zieht es mehr zu den alternativen Kids. Sie entwickelt auch einen ganz eigenen Style, der sich von der Masse abhebt. Man sieht sie jetzt oft in zerrissenen Jeans und mit auffälligen Kopfbedeckungen. Beide, Susie und Stacy, bleiben mit Janelle befreundet, haben miteinander aber jahrelang nicht mehr viel zu tun. Doch als sich die Schulzeit dem Ende zuneigt, ändert sich das. Die beiden kommen sich wieder näher und beschließen, bewusst oder unbewusst, ihre Freundschaft wieder aufleben zu lassen. Und das gelingt ihnen auch. Sie verbringen wieder mehr Zeit miteinander und um den Schulabschluss herum sind sie wieder sehr gut befreundet.
Auch den Abend des 6. Juni 1992 wollen sie zusammen verbringen. Es ist der Tag der Abschlussfeier und zuerst findet der offizielle Teil statt. Also wahrscheinlich die Zeugnisvergabe und dann folgt das Kaffeetrinken mit der Familie, ihr kennt sowas. Alle sind stolz auf ihre Kinder, die gerade einen großen Schritt in Richtung Erwachsenendasein gemacht haben und in ganz Springfield herrscht eine ausgelassene Stimmung. Susie, Stacy und ihre Freunde blicken der Zukunft entgegen. Stacy plant, mit ihrer besten Freundin Janelle aufs College zu gehen. Susie will ihrer Mom nacheifern und Kosmetikerin werden. Doch an diesem Tag spielen die Zukunftspläne und die Herausforderungen, die vor den Freundinnen liegen, keine Rolle. Heute geht es nur um eines: Feiern. Sie bringen also zunächst den offiziellen Teil und dann den Teil mit der Familie hinter sich. Vor allem bei Stacy ist familiär richtig viel los. Verwandte aus den ganzen Staaten sind angereist, um den Abschluss mit ihr zu feiern und ihr Elternhaus ist super voll. Irgendwann aber beschließt Stacy, sich von ihrer eigenen Feier zu verabschieden, denn heute Abend stehen in Springfield noch einige Partys an und die will sie nicht verpassen. Also macht sie sich fertig für den Abend. Sie zieht geblümte Shorts und ein gelbes Shirt an und knuddelt ihren Cocker Spaniel Baba, den sie als Abschlussgeschenk bekommen hat. Ihre Mom ist nicht ganz zufrieden damit, dass Stacy jetzt abhauen will und erinnert sie daran, dass sie noch gar nicht den Kuchen angeschnitten haben. Aber Stacy bittet darum, das auf morgen zu verschieben. Sie ist schon spät dran und ich glaube, wir kennen das alle. Wenn man ein Teenager ist, möchte man sich von den Familienfeiern immer so schnell wie möglich verabschieden und raus in die Freiheit. Und so geht es auch Stacy, die zu dem Zeitpunkt 18 Jahre alt ist. Ja, und auch von Stacy habe ich hier ein Bild, Nadine. Kannst du sie auch nochmal für alle beschreiben?
Es ist auch wieder ein Schwarz-Weiß-Bild und darunter steht Stacy Kathleen McCall.
Das ist
ihr zweiter Name. Mhm. Ja? Und sie sieht eigentlich nicht weniger sympathisch aus als die beiden Frauen zuvor. Allerdings finde ich, dass sie ein kleines bisschen älter und erwachsener wirkt als Susie. Dafür, dass die beiden so gute Freundinnen sind. Also da würde ich sagen, Stacy könnte eher so die ältere Schwester sein. Sie lächelt zwar auch in die Kamera, aber es ist irgendwie so ein bisschen ein etwas zurückhaltenderes oder ernsthafteres Lächeln, wenn man das so sagen kann. Also Susie hat ja wirklich so ganz, ganz breit gestrahlt. Sie trägt die Haare offen und ich würde auch sagen, dass sie blond ist, aber es ist bei Schwarz-Weiß-Bildern halt immer recht schwer zu sagen.
So dunkelblond ist sie.
Ja. Und man kann jetzt nicht so genau erkennen, was sie anhat. Ein helles Oberteil auf jeden Fall, trägt sie so eine dünne Kette und Ohrringe dabei. Und er sieht einfach ein kleines bisschen erwachsener aus als die Susie in ihrem Kapuzenpulli.
Ja, wenn ihr euch die drei auch mal ansehen wollt, wir laden euch die Fotos auch wieder auf unseren Instagram-Account hoch. Das ist mordhoch2.truecrimepodcast.
Und auch wenn ihr euch die Bilder nicht ansehen wollt, geht trotzdem auf die Seite und folgt uns einfach.
Kommt vorbei, wirklich.
Stacy, die zieht jetzt also los und der Abend beginnt. Sie und ihre Freundinnen haben vor, gleich mehrere Partys zu besuchen. Stacy nimmt dafür ihr Auto mit, genau wie Susie. Eigentlich ist der Plan, eine Weile zu feiern und dann zu einem Motel im nahegelegenen Branson zu fahren, um dort die Nacht zu verbringen. Dann, am Morgen, wollen sie direkt in den nahegelegenen Whitewater Park. Gegen 10 am Abend ändern sich diese Pläne aber. Stacy ruft ihre Mutter Janice an und sagt ihr, die Fahrt nach Branson würde sie heute Abend doch nicht mehr machen. Stattdessen wollen sie und Susie bei Janelle übernachten und dann am Morgen losfahren. Als Grund nennen sie, dass sie einfach zu viel Spaß haben und noch eine Weile weiter feiern wollen. Vielleicht haben sie für die Fahrt aber auch einfach zu viel getrunken. Doch auch dieser Plan ändert sich im Laufe der Nacht. Gegen 1.50 Uhr befinden sich Susie und Stacy auf einer Party bei einer weiteren Freundin. Die Party wird allerdings, wir kennen das wahrscheinlich alle aus Filmen, von der Polizei beendet, da sich Nachbarn wegen Ruhestörung beschwert haben. Susie und Stacy gehen dann wie vereinbart mit zu Janelle, aber dort sind jetzt ihre ganzen Verwandten einquartiert. Aus diesem Grund beschließen Stacy und Susie, bei Susie zu übernachten. Die hat nämlich ein großes neues Wasserbett als Abschlussgeschenk bekommen und sagt Stacy, dass sie ihr dieses dann auch gleich zeigen kann. Janelle bekommt noch mit, dass Susie und Stacy jeweils in ihre eigenen Autos steigen und dann in der Nacht verschwinden. Janelle ahnt zu diesem Zeitpunkt nicht, dass sie Susie und Stacy in dieser Nacht zum letzten Mal gesehen hat.
Und nun sind wir wieder am Vormittag des 7. Juni. Janelle, die sich wundert, dass sie von Susie und Stacy nichts wegen der gemeinsamen Fahrt zum Whitewater Park gehört hat, erreicht zusammen mit ihrem Freund Mike das Haus von Cheryl und Susie. Und Mike ist so nett, die Scherben auf der Veranda beiseite zu kehren. Janelle sieht sich derweil um. Sowohl Stacys als auch Susies Auto stehen vor dem Haus. Alles wirkt normal, abgesehen eben von dem kaputten Verandalicht. Und das Licht ist nicht nur kaputt, es zeigt auch noch eine Auffälligkeit. Der gläserne Schirm ist nämlich zerbrochen, aber die Glühbirne ist noch ganz. Wie passiert sowas? Durch Zufall sicher nicht, aber wer hätte mit Absicht nur den Schirm, jedoch nicht die Birne zerstören sollen? Janelle kann sich keinen Reim darauf machen. Sie wartet, bis Mike die Scherben entsorgt hat, über den Zaun in den Nachbarsgarten, und dann überlegen die beiden, was sie tun sollen. Sie entscheiden sich schließlich, später nochmal wiederzukommen und verlassen das Grundstück erstmal. Aber als sie auch am frühen Nachmittag noch nichts von Stacy oder Susie gehört haben, kehren sie zurück, diesmal mit ein paar weiteren Freunden im Schlepptau. Darunter ist auch Susies beste Freundin Nigel. Also, damit ihr mit den ganzen Namen nicht durcheinander kommt, Susie und Stacy sind die beiden, die im Haus von Susie und ihrer Mom Cheryl übernachtet haben. Stacys beste Freundin Janelle war früher am Morgen schon da und jetzt ist neben einigen anderen auch Susies beste Freundin Nigel dabei. Und Nigel, die bemerkt jetzt etwas, das ihr komisch vorkommt. Susie ist nämlich ein, wie Nigel es später nennt, Gewohnheitstier und sie parkt ihr Auto eigentlich immer an derselben Stelle. Hierzu können wir uns jetzt einmal eine Google Maps Abbildung des Hauses ansehen. Auch die laden wir euch auf Instagram hoch. Wir sehen auf der Abbildung, dass neben dem Haus ein länglicher Anbau ist, auf der rechten Seite. Da sind die Garage und der direkt daran angrenzende Carport. Und normalerweise parkt Susie abends, wenn sie nach Hause kommt, immer hinter ihrer Mutter unter dem Carport. Heute aber steht ihr Auto, genau wie das von Stacy, in der Zufahrt. Und dafür gibt es eigentlich keinen Grund, denn ihr Platz unter dem Carport ist frei. Das ist aber nicht das einzig Seltsame, was Nigel und die anderen in den folgenden Minuten feststellen werden. Sie klopfen erneut, aber immer noch reagiert niemand. Also drehen sie den Türknopf und stellen fest, dass nicht abgeschlossen ist. Die Teenager treten jetzt ein und werden sofort begrüßt, allerdings nur von Cinnamon, dem kleinen Yorkshire Terrier, der total aufgebracht wirkt und auf der Stelle zu Janelle läuft. Ansonsten ist es im Haus still. Fast. Ein leises Rauschen ist nämlich zu hören. Die Teenager nähern sich dem Geräusch und stellen fest, dass es vom Fernseher stammt. Aber über die Mattscheibe flackert nicht Roseanne, Law and Order oder eine andere der beliebten 90er-Shows. Stattdessen ist dort nur Schnee zu sehen. Also dieses Bildrauschen, das viele von euch sicher von alten Fernsehern kennen.
Leider gibt es kein Lebenszeichen von Cheryl, Susie oder Stacy. Niemand kommt, um die Teenager zu begrüßen oder um sie zu fragen, was sie im Haus zu suchen haben. Die Teenager machen sich jetzt also auf den Weg zu Susies Zimmer. Dieses ist über eine kleine Treppe nach unten zu erreichen. Auf den Stufen aufgereiht finden sie jetzt drei Handtaschen und eine weitere Tasche vor. Diese Tasche hat Susie für ihre Übernachtung in dem Motel gepackt. Insgesamt stehen jetzt also dort Susies Reisetasche für die Übernachtung sowie jeweils Susies, Cheryls und Stacys Handtasche. Janelle, die vielleicht wegen dem zerstörten Verandalicht an einen Raubüberfall denkt, sieht sich den Inhalt der Taschen jetzt genauer an und stellt fest, dass in Cheryls Portemonnaie $900 in bar sind. Außerdem befinden sich alle Autoschlüssel in den Taschen. In Cheryls und Susies Taschen findet sie außerdem Zigaretten und Feuerzeuge, obwohl die beiden starke Raucherinnen sind und diese eigentlich immer dabei haben. Also, warum stehen die Taschen auf der Treppe, die runter zu Susies Zimmer führt? Dass Susie und Stacy ihre Sachen vor dem Schlafen dort abgestellt haben, ist denkbar. Aber weshalb Cheryl? Wäre es nicht logischer, ihre Handtasche irgendwo am Hauseingang, an der Garderobe oder so aufzubewahren, statt auf der Treppe runter zum Zimmer ihrer Tochter? Die Clique kann sich darauf keinen Reim machen und beginnt, das Haus nach den drei Frauen abzusuchen. Doch sie finden niemanden. Weder Cheryl noch Susie oder Stacy. Alle drei sind weg, wie vom Erdboden verschluckt. Während sie suchen, klingelt jetzt allerdings das Telefon im Haus und durchschneidet die gespenstische Stille. Janelle nimmt den Hörer ab, hofft, dass sich eine der drei Vermissten meldet. Aber dem ist nicht so. Stattdessen ist am anderen Ende der Leitung jetzt ein Mann zu hören, der obszöne Kommentare von sich gibt. Angewidert legt Janelle auf, aber wenig später klingelt das Telefon erneut. Derselbe Mann, dieselben Kommentare. Was ist hier los? Hat dieser unangenehme Anrufer irgendetwas mit dem Verbleib von Susie, Stacy und Cheryl zu tun?
Die Teenager kommen zu keinem Schluss. Sie finden aber auch keinen Hinweis auf irgendein Verbrechen. Nirgends ist Blut, nirgends sind Kampfspuren oder sonst irgendwas Verdächtiges. Also beschließt die Clique, erstmal wieder abzuziehen. Sie reden sich ein, dass schon alles in Ordnung sei, dass die drei schon zurückkommen werden. Doch es bleibt still im Haus an der 1717 East Delmar Street. Auf jeden Fall stiller als bei uns hier gerade. Ich weiß nicht, ob ihr den Trockner oder die Waschmaschine aus der Nachbarswohnung gerade hören könnt. Falls ja, sorry. Aber zurück zum Fall. Am Nachmittag fängt dann auch Stacys Mom an, sich Sorgen zu machen. Sie hat den ganzen Tag nichts von ihrer Tochter gehört, was jetzt nicht so ungewöhnlich ist, denn 1992 gibt es ja noch keine Handys. Und wenn Stacy sich im Whitewater Park mit ihren Freunden vergnügt, wovon ihre Mutter Janice ja ausgeht, dann wird sie nicht zwischendurch zu einem öffentlichen Telefon laufen, um zu Hause anzurufen. Der Punkt ist aber, dass sich in der Kleinstadt herumspricht, dass Susie und Stacy am Morgen nicht erreichbar waren und ihre Autos den ganzen Tag unangerührt vor dem Haus von Cheryl und Susie stehen. Und so erfährt es auch Janice am Nachmittag von einer befreundeten Mutter. Sie ruft dann sofort bei Cheryl an, aber niemand nimmt ab. Janice wird jetzt unruhig und möchte mit den Freundinnen reden, mit denen Stacy und Susie heute den Ausflug in den Park machen wollten. Sie erfährt, dass die Clique beschlossen hat, heute nicht mehr nach Branson zu fahren. Es gibt zu dem Zeitpunkt aber auch einen anderen, kleineren Wasserrutschenpark. Die Clique scheint irgendwie sehr auf Wasserrutschen zu stehen. Und dieser befindet sich in Springfield und hört auf den Namen Hydra Slide. Falls ihr mal dorthin kommt, sucht aber nicht danach. Dieser kleine Wasserpark existiert heute nämlich nicht mehr. Am Nachmittag des 7. Juni 1992 geht Janice nun aber dort vorbei und entdeckt in der Menge der Kinder und Teenager Janelle, die beste Freundin ihrer Tochter. Und sie spricht Janelle jetzt darauf an, ob diese weiß, was mit Stacy sei. Aus Janelle bricht sofort alles heraus. Sie erzählt Janice, dass sie den ganzen Morgen bei Susie zu Hause angerufen habe und auch zweimal dort gewesen sei, dass aber von Stacy und den zwei anderen jede Spur fehle. Janice ist jetzt natürlich noch besorgter. Sie lässt sich von Janelle die Adresse von Cheryls Haus geben und macht sich sofort auf den Weg dorthin.
An der East Delmar Street ist alles unverändert, als nur noch Janice das Haus betritt. Niemand scheint in der Zwischenzeit dort gewesen zu sein. Aber ihr fällt ein weiteres Detail auf. In Stacys Tasche, die ja auf der Treppe steht, befinden sich ihre Migränemedikamente. Stacy hat allerdings so schlimme Migräneattacken, dass sie normalerweise nie ohne die Tabletten irgendwo hingeht. Janice betritt nun auch Susies Zimmer. Und dort fällt ihr etwas weiteres auf, das sie seltsam findet. Ein Teil von Stacys Kleidung, also geblümte Shorts, ihr BH, ihr Schmuck und ihre Flipflops, liegen am Fußende von Susies Bett. Dort liegt auch ein Bikini, der allerdings Susie und nicht Stacy gehört. Janice reimt sich daraus zusammen, dass die beiden sich am Vorabend wohl schon ihre Sachen für morgen zurechtgelegt haben. Also die Klamotten, mit denen sie in den Wasserpark wollten. Das Auffällige ist aber, Stacy ist ja verschwunden und ein Teil ihrer Kleidung liegt jetzt hier. Sie hatte aber keine Wechselsachen dabei und sie trägt nicht dieselbe Kleidergröße wie Susie. Wenn sie jetzt also irgendwo hingegangen ist, was hat sie dann an? Nur ihr Shirt und ihren Slip? Auffällig ist auch, dass bei Stacy keine Rede von einem Bikini ist. Sie wollte ja mit in den Wasserpark, aber wie soll das gehen ohne Badesachen? Dazu gibt es leider keine näheren Infos. Vielleicht wollte Stacy am Morgen nochmal nach Hause fahren, um ihre Badesachen zu holen, das hat sie aber nie getan. Janice sieht sich jetzt weiter um und findet zwei benutzte Abschminktücher. Außerdem ist das Bett ungemacht, genau wie das von Cheryl in ihrem eigenen Schlafzimmer. Alles sieht danach aus, als wären Susie und Stacy gestern Abend nach Hause gekommen und ins Bett gegangen. Und als wäre auch Cheryl ins Bett gegangen. Aber wer hat dann den Fernseher laufen lassen, wenn niemand davor eingeschlafen ist, sondern alle regulär ins Bett gegangen sind? Und wo sind sie jetzt?
Janice hat Angst um ihre Tochter Stacy, ist aber auch völlig verwirrt. Denn auch sie findet im ganzen Haus keinen Hinweis auf ein Verbrechen. Nirgends ist Blut. Keine Möbel sind umgeworfen. Es sieht auch nichts nach einem Einbruch aus und Janice weiß jetzt nicht, was sie tun soll. Die 911 anrufen, also den Notruf? Wäre das nicht übertrieben? Sie entscheidet sich stattdessen, die örtliche Polizeidienststelle anzurufen. Und dort fragt man sie, ob sie nicht vielleicht einen Notruf absetzen wollte. Aber Janice verneint. Stattdessen bittet sie die örtliche Polizei darum, einen Officer vorbeizuschicken. Und der kommt dann auch. Und als er eintritt, bemerkt er sofort einen starken Geruch nach Möbellack. Das spricht dafür, dass Cheryl am Vorabend tatsächlich an einem Möbelstück gearbeitet hat. Und zwar scheint sie in der Garage mit Möbellack gearbeitet zu haben. Von der Garage aus ist dieser Geruch ins Haus gezogen. Und mit ihrer Arbeit in der Garage erklärt sich auch die veränderte Parkposition von Susies und Stacys Autos. Die Garage ist von Cheryl und ihren Arbeiten in Beschlag genommen worden, weshalb ihr eigenes Auto dort nicht parken konnte. Sie hat vermutlich dort geparkt, wo Susie normalerweise parkt und Susie deswegen ein Stück dahinter. Und hinter ihr dann eben Stacy. Eine einfache Erklärung. Dennoch bleiben die drei Frauen wie vom Erdboden verschluckt. Der Officer wird jetzt durchs Haus geführt und auch er stellt fest, nichts, absolut nichts wirkt ungewöhnlich. Zumindest nicht so, dass man direkt an ein Verbrechen denkt. Susies Zimmer findet er ein bisschen unordentlich, was aber normal ist für eine Teenagerin. Ihm fällt in Susies Zimmer aber noch eine Kleinigkeit auf. Sie hat Lamellenrollos und die Lamellen sind an einer Stelle ein Stückchen auseinandergezogen. Als hätte jemand durch die geschlossenen Rollos nach draußen sehen wollen. Könnte es sein, dass jemand ums Haus geschlichen ist und die Frauen in Furcht versucht haben zu erkennen, wer und warum?
Janice bittet den Officer nun, mit ihr zum Telefon zu kommen und spielt ihm eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter vor. Hierbei handelt es sich um einen weiteren obszönen Anruf, der diesmal allerdings aufgezeichnet wurde. Unglücklicherweise wird diese Nachricht gelöscht. Ob versehentlich oder mit Absicht, weil ihm keine Relevanz zugesprochen wird, wissen wir nicht. Janelle sagt aber später in einem Interview, dass es definitiv eine Männerstimme war und dass sie sich eher jung angehört habe. Der Officer ruft nun einen Kollegen zum Haus und zuerst einmal werden alle Freunde von Cheryl und Susie gebeten zu gehen. Das Haus wird versiegelt und für Cheryl, Susie und Stacy wird eine Nachricht an der Tür hinterlassen. Sollten sie wiederkommen, sollen sie sich bei der örtlichen Polizei melden. Er ahnt es wahrscheinlich schon, es meldet sich aber niemand und am Folgetag kommt Cheryl auch nicht zur Arbeit. Es gibt kein Lebenszeichen von den dreien und die Ermittlungen beginnen. Das ganze Haus wird auf Fingerabdrücke untersucht. Es werden eine Menge gefunden, denn vor allem am Tag des Verschwindens waren ja zahlreiche Personen im Haus. Aber keine der Fingerabdrücke sind verdächtig. Und auch die Polizei findet kein Blut, keine Kampfspuren, keine Spuren eines Einbruchs. Die Scherben, die Mike ja leider weggefegt hat, ergeben auch nichts. Es wirkt, als wären Susie, Stacy und Cheryl einfach im Schlaf verschwunden. Und das Unheimlichste ist, dass sie bis heute, bald 33 Jahre nach ihrem Verschwinden, nicht wieder aufgetaucht sind. Es gab seit der Nacht vom 6. auf den 7. Juni 1992 nie mehr ein gesichertes Lebenszeichen von ihnen.
Die drei Frauen wurden bekannt als die Springfield Three. Und bis heute hängen in den Schaufenstern von Springfield Suchplakate. Die Einwohner der kleinen Stadt nahe der Ozark Mountains haben beschlossen, diese erst abzuhängen, wenn man weiß, was mit den dreien passiert ist. Aber bis heute weiß das keiner. Doch es gibt einige Theorien und die wollen wir euch jetzt vorstellen. Einige der Theorien drehen sich um die Männer im Leben von Susie und Cheryl.
Theorie 1. Beginnen wir mit Cheryls ersten Mann, Brent. Es gibt keinerlei Hinweise, dass er etwas mit dem Verschwinden der drei zu tun hat. Doch als die Polizei ihn routinemäßig befragt, sagt er etwas Interessantes, und zwar, sie sollten sich auf Bart konzentrieren. Wir erinnern uns, Bart ist Susies älterer Bruder und der Sohn von Brent. Es ist also schon ziemlich auffällig, dass er seinen eigenen Sohn verdächtigt. Sehen wir uns jetzt Bart also mal genauer an. Ich glaube, man kann sagen, dass er so etwas wie das schwarze Schaf der Familie war. Während Cheryl und Susie ja eher ein gut funktionierendes, glückliches Leben geführt haben, hatte Bart damals Probleme mit Alkohol und mit Drogen. Außerdem hat er sich mit seiner Schwester und seiner Mutter überworfen. Der Grund soll gewesen sein, dass er mit einem Freund von Susie nicht einverstanden war. Als die Polizei ihn über das Schicksal seiner Mutter und seiner Schwester aufklärt, zeigt Bart sich erschüttert. Er erklärt sich bereit, einen Lügendetektortest zu machen und besteht diesen problemlos. Außerdem hat er keinerlei Motiv. Hat sein Vater ihn also grundlos beschuldigt? Bart zeigt sich später in einem Interview erschüttert darüber, wie die Polizei mit ihm umgegangen sei. Während Stacys Familie einfühlsam behandelt worden sei, habe man ihn wie ein Täter, nicht wie ein Opferangehörigen behandelt. Bart hat bis heute Probleme, sein Leben richtig auf die Reihe zu kriegen. Tatsächlich wird er 2019 verhaftet und der Vorfall, wegen dem er festgenommen wird, klingt ziemlich creepy. Er soll in ein Nagelstudio gekommen sein und behauptet haben, er sei der Opa einer 15-Jährigen, die sich dort gerade die Nägel machen ließ. Er hat dann darauf bestanden, das Mädchen abzuholen, diese kannte ihn aber gar nicht. Nach diesem Vorfall werden verständlicherweise wieder Stimmen laut, die Bart auch eine Beteiligung an dem Verschwinden von Susie, Stacy und Cheryl nachsagen. Manche vermuten, dass er vielleicht etwas von Stacy wollte. Gegen Bart gab es allerdings nie irgendwelche Beweise und nach dem Lügendetektortest wurde auch nicht weiter gegen ihn ermittelt. Bart betreibt außerdem einen Blog, der sich mit dem Verschwinden der drei Frauen befasst, Informationen zusammenträgt und auf dem er auf die Aufklärung hofft.
Theorie 2. Sehen wir uns nun einen Ex-Freund von Susie an. Sein Name ist Mike Kovacs und damit wir nicht durcheinander kommen, es ist nicht der gleiche Mike, der jetzt mit Janelle zusammen ist und am Anfang die Scherben weggefegt hat. Es ist ein anderer Mike. Mike Kovacs soll Verbindungen zu einem Motorradclub und auch zu Drogendealern haben. Das sind aber nur Gerüchte, die nie offiziell bestätigt wurden. Es heißt, Susie habe in den Monaten vor ihrem Verschwinden so ein bisschen mit den Rowdies von Springfield zu tun gehabt. Und Mike ist einer von ihnen. Und er soll auch der Grund für die Streitigkeiten mit Bart sein. Das sind aber nur Gerüchte. Susie ist von Mike zum Zeitpunkt ihres Verschwindens schon länger getrennt. Aber er will das nicht akzeptieren. Unter anderem soll er ihre Reifen aufgeschlitzt haben und sie mit fiesen Telefonanrufen terrorisieren. Und da muss man jetzt natürlich gleich an die obszönen Anrufe am Tag des Verschwindens denken. Außerdem hat Susie im Oktober 1991 eine einstweilige Verfügung für 10 Tage gegen ihn erwirkt, laut der er sich ihr nicht nähern durfte. Zu der Anhörung, bei der die einstweilige Verfügung hätte verlängert werden sollen, ist sie aber nicht erschienen. Es heißt außerdem, dass Mike während der Beziehung gewalttätig gewesen sei. Dies wurde von seiner Großmutter später aber sehr stark relativiert. Er sei ein Teenager gewesen, der seine Freundin vielleicht mal geschubst oder etwas zu hart angepackt habe. Er sei noch zu jung gewesen, um zu wissen, dass man Frauen nicht so behandelt. Von dieser Aussage kann man jetzt natürlich halten, was man will. Fakt ist aber, auch Mike hat einen Lügendetektortest bestanden. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass die obszönen Anrufe an dem Tag von ihm kommen, dann weiß er ja offenbar nicht, dass Susie weg ist. Oder aber er will von sich ablenken. Ein Alibi hat er jedenfalls nicht.
Theorie 3. Die Polizei sieht sich jetzt aber auch einen anderen Ex von Susie genauer an. Er ist 29 Jahre alt, also älter als sie, und sein Name ist Dustin Riegler. Dustin ist polizeibekannt, denn er ist kürzlich mit Freunden in ein Mausoleum eingebrochen und hat dort von einem Totenkopf Zahngold im Wert von $30 gestohlen. Dustin ist also ein kleiner Grabräuber, aber kein guter, denn die Polizei kam ihm und seinen Freunden auf die Schliche. Susi hat Dustin verlassen, als sie von dem Grabraub erfahren hat. Und mehr noch, sie sollte bald vor Gericht gegen ihn und seine Kumpels aussagen. Und es gibt Gerüchte, dass Dustin und die anderen sich deswegen ziemlich über Susi aufgeregt haben sollen. Nach dem Verschwinden der drei Frauen sollen sie sogar gesagt haben, sie wünschten, sie wären tot. Auf der anderen Seite ist einer der drei Freunde, genau wie Bart, heute im Internet aktiv, beantwortet Fragen über den Fall und scheint an einer Aufklärung interessiert zu sein. Außerdem haben die drei Männer für die Nacht des Verschwindens ein Alibi.
Falls ihr euch fragt, was mit Cheryls Ex-Mann Don ist, also dem mit den Schulden, der untergetaucht ist, Don gilt nicht als Verdächtiger im Fall der Springfield 3. Er hat auch kein Motiv. Er hatte zu dem Zeitpunkt keinen Kontakt zu Cheryl und war ja damit beschäftigt, sich vor seinen Gläubigern zu verstecken. Das sind also die bekannten Männer und verdächtigen Männer aus dem Umfeld der Frauen. Keinem von ihnen konnte etwas nachgewiesen werden. Aber was ist mit einem Fremden? Es gibt diesbezüglich auch einige Theorien.
Theorie 4. Eine frühere Mieterin des Hauses an der 1717 East Delmar Street sagte damals aus, dass ein kleines Einkaufszentrum in direkter Nähe des Hauses in den letzten Jahren zu einem Treffpunkt für zwielichtige Gestalten geworden sei. Vor allem an den Wochenenden sollten sie dort herumhängen, außerdem gab es Gerüchte über Drogenhandel. Aber selbst wenn, weshalb sollten irgendwelche Dealer oder Konsumenten auf einmal drei Frauen entführen, und dann auch noch so geschickt und ohne Spuren zu hinterlassen.
Theorie 5. Diese Theorie ist ein bisschen unheimlich. Sie befasst sich mit einem Mann, der in den Tagen um das Verschwinden der Frauen in direkter Nähe des Hauses, in dem Cheryl und Susi lebten, gesehen worden sein soll. Er soll sich jeweils für rund eine Viertelstunde dort aufgehalten haben. Und zwar am 6. Juni von 8.45 Uhr bis 9 Uhr morgens, am selben Tag von 3 bis Viertel nach 3 am Nachmittag und dann nochmal am 7. Juni gegen 11 Uhr vormittags. Er wird als etwa 1,75 Meter groß und schlank beschrieben, mit einem abgerissenen Erscheinungsbild, schulterlangem rotbraunem Haar und Sommersprossen. Ein Phantombild wird veröffentlicht, aber dieser Mann kann nie ermittelt werden. Also eine weitere Sackgasse.
Die Polizei befragt nun natürlich auch die Menschen in Springfield und Umgebung, ob sie die drei Frauen vielleicht irgendwo gesehen haben. Und tatsächlich gibt es Sichtungen. Eine davon ist direkt zu vernachlässigen, denn hier will ein Angestellter eines Minimarkts Susi und Stacy in der Partynacht gesehen haben. Da waren sie aber laut ihrer Freunde auf einer Feier. Eine Kellnerin aus dem Lieblingsdiner von Cheryl will die drei ebenfalls gesehen haben. Und jetzt wird's spannend. Und zwar in der Nacht vom 6. auf den 7. Juni irgendwann zwischen 1 Uhr und 3 Uhr. Sie sollen gemeinsam in dem Diner gesessen haben, wobei Susi wohl aufgeregt wirkte, vielleicht auch betrunken. Und Cheryl hat die ganze Zeit versucht, sie runterzubringen. Die Kellnerin war nicht am Tisch der drei, sie will sie aber erkannt haben. Waren sie also noch gemeinsam essen, bevor sie sich schlafen legten? Da es in dem Diner keine Kameras gab, konnte dies nicht bestätigt werden. Die aber wohl interessanteste Sichtung kommt von einer Frau. Diese Zeugin sah 17 Tage nach dem Verschwinden der Frauen morgens um ca. 6.30 Uhr bis 7 Uhr einen alten, staubigen, grünlichen Dodge-Transporter in ihrer Einfahrt. Am Steuer saß eine Frau, die Susie Streeter ähnelte, während ein Mann auf dem Rücksitz sie mit den Worten bedrohte: Mach keine dummen Bewegungen, fahr rückwärts und dreh um. Die Frau am Steuer soll verängstigt gewirkt haben. Ein besonderes Detail? Die Zeugin erinnert sich an ein Muttermal auf der Wange und eine Hautveränderung an der Lippe der Frau. Merkmale, die tatsächlich auf Susi zutreffen. Susi wurde mit einem kleinen Tumor am Mund geboren, der operiert werden musste und eben diese Narbe hinterließ. Die Polizei hält die Aussage also für glaubwürdig, hypnotisierte die Zeugin, um mehr Details von ihr erfahren zu können, und stellte einen ähnlich aussehenden Transporter vor der Polizeistation auf, um weitere Hinweise zu sammeln. Und tatsächlich gibt es dann noch einen Hinweis, der in diese Richtung geht. Eine andere Zeugin meldet sich, die überzeugt ist, eine Frau am Steuer eines Vans gesehen zu haben, auf die die Beschreibung von Susi passt. Und zwar am Morgen ihres Verschwindens. Der Mann soll sie von der Rückbank her bedroht und angeschrien haben, auszusteigen. Wo diese Sichtung stattfand, ist leider nicht bekannt. Es gehen dann sogar noch zahlreiche weitere Hinweise auf diesen Van ein. Unter anderem soll er um 4.30 Uhr am Morgen des 7. Juni ganz in der Nähe von Cheryls und Susies Haus gesehen worden sein. Und dann kommt auch noch ein weiterer Van ins Spiel.
Nachbarn aus der Gegend des Hauses an der 1717 East Delmar Street rufen Monate nach dem Verschwinden der Springfield Three bei der Polizei an. Sie berichten, dass ein schmutziger weißer Van in den Wochen vor dem Verschwinden der Frauen öfter mal an Cheryls Haus vorbeigefahren sein soll. Auch der Fahrer wird beschrieben. Er soll Mitte 20 bis Mitte 30 sein, Koteletten und zurückgekämmte braune Haare tragen und meist ärmellose Shirts anhaben. Die Polizei sagt, sie hat Grund zu der Annahme, dass es bei allen Sichtungen um denselben Van geht, auch wenn die Farbe nicht identisch beschrieben wurde. Es wird spekuliert, dass der Van für die Entführung umlackiert worden sein könnte. Wenn diese Sichtungen realistisch sind und mit dem Verschwinden der Frauen zu tun haben, wo waren dann Cheryl und Stacy, als Susie am Steuer saß? Hinten im Van? Oder hatte sich der Täter ihrer schon entledigt, weil es ihm nur um Susie ging? War er allein? Oder hatte er Komplizen? So viele Fragen sind offen, doch die Theorie um den Van bleibt eine der bekanntesten um die Springfield Three. Es gibt unzählige weitere Theorien, von denen wir uns jetzt noch zwei etwas genauer ansehen wollen. Die über Robert Craig Cox und die über den BTK-Mörder.
Robert Craig Cox ist ein verurteilter Entführer und Räuber, der 1997 behauptete, er wisse, dass die drei vermissten Frauen, Cheryl Levitt, ihre Tochter Susie Streeter und deren Freundin Stacy McCall, ermordet wurden und ihre Leichen niemals gefunden werden würden. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens im Juni 1992 lebte Cox in Springfield, Missouri. Er wurde damals von der Polizei befragt und gab an, am Morgen nach dem Verschwinden mit seiner Freundin in der Kirche gewesen zu sein, was sie zunächst bestätigte. Später widerrief sie jedoch ihre Aussage und gab an, dass Cox sie gebeten hätte, dieses Alibi zu bestätigen. Cox behauptete zudem, in der Nacht des Verschwindens bei seinen Eltern gewesen zu sein, was diese bestätigten. Die Behörden sind unsicher, ob Cox tatsächlich in den Fall verwickelt ist oder ob er lediglich Aufmerksamkeit sucht. Er erklärte, er würde preisgeben, was mit den drei Frauen geschah, nachdem seine Mutter gestorben sei. Trotz seiner Behauptungen und der Tatsache, dass er zum Zeitpunkt des Verschwindens in Springfield lebte, gibt es bis heute keine konkreten Beweise, die Cox mit dem Fall in Verbindung bringen. Die Ermittler bleiben skeptisch gegenüber seinen Aussagen und das Schicksal der drei Frauen ist weiterhin ungeklärt.
Es gibt außerdem immer wieder Spekulationen darüber, ob der Serienmörder Dennis Rader, besser bekannt als BTK, das steht für Bind, Torture, Kill, mit dem Verschwinden der Springfield Three in Verbindung stehen könnte. Schließlich gibt es einige Parallelen. BTK war bekannt dafür, in Häuser einzudringen und seine Opfer zu überraschen. Ein Szenario, das auch in diesem Fall nicht ausgeschlossen wird. Außerdem liegt Wichita, Kansas, wo Rader aktiv war, nur etwa 4 Stunden von Springfield entfernt. Allerdings gibt es auch deutliche Unterschiede. BTKs Opfer waren in der Regel Einzelpersonen oder Familien und hier verschwanden ja 3 Frauen. Auch, dass die Frauen einfach weg sind, ohne jede Spur von irgendwas im Haus, passt nicht so richtig zu BTK. Irgendwelche konkreten Beweise, die eine Verbindung zwischen dem Fall und BTK belegen würden, gibt es auch bis heute nicht. Die Theorie hält sich zwar hartnäckig, bleibt aber eher im Bereich der Spekulation. Ja, Nadine, und jetzt bin ich mal ganz gespannt, was du zu diesem Fall sagst. Welche Theorie hast du?
Also, erstmal will ich sagen, dass ich diese ganzen Theorien, die es zu dem Fall gibt, die sind ja alle schön und gut. Aber keine davon erklärt mir irgendwie, was da in dem Haus vor sich gegangen sein soll. Mhm. Also das verstehe ich irgendwie überhaupt nicht. Dieses Aufreihen von den Taschen und ja diese Lamellen, die da auseinandergebogen worden sind. Die Scherben auf der Veranda. Ich kann mir beim besten Willen keinen Reim darauf machen, was in dem Haus passiert ist. Und das finde ich das eigentliche Mysteriöse daran. Ein Täter? Okay. Ich meine, ich kenne das Umfeld jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht, was sich da für Leute rumgetrieben haben. Das kann im Prinzip von mir aus jeder gewesen sein. Es gab einen Verdacht gegen den Bruder. Es gab Verdacht gegen irgendwelche Fremden. Das kann ich alles noch irgendwie nachvollziehen. Da könnte ich mir noch irgendwelche Gründe zusammenreimen, warum die das gemacht haben. Oder der das gemacht haben soll. Aber wie das vonstatten gegangen sein soll, das kann ich mir nicht erklären.
Ja, das sehe ich so ähnlich wie du, wobei... Was ums Haus herum passiert ist, kann ich mir eigentlich noch ganz gut erklären.
Das kaputte Verandalicht beispielsweise, denke ich, das könnte ja sein, dass jemand, der ums Haus geschlichen ist, von der Straße aus nicht gesehen werden wollte und auch aus dem Haus nicht gesehen werden wollte.
Aber es war doch nur der Schirm kaputt, es war doch nicht die Glühbirne kaputt. Wenn die Glühbirne kaputt gewesen wäre, könnte ich mir das ja auch noch erklären. Da würde ich auch noch sagen, ja, da gebe ich dir recht, aber warum zerschlägt man denn nur den Schirm?
Also es gibt die Vermutung, dass derjenige, der den Schirm zerschlagen hat, womöglich dabei der Glühbirne so einen Schlag abgegeben haben könnte, wodurch die Glühbirne dann aus ihrer Fassung geruckt ist, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, dass sie einfach keinen richtigen Kontakt mehr hatte und dann nicht mehr geleuchtet hat, so dass es ihm dann im Prinzip egal sein konnte, ob die Birne auch kaputt ist, also zerschlagen ist, oder ob sie einfach nur nicht mehr leuchtet. Sie hat nicht mehr geleuchtet und hat auch nicht weiter darauf geachtet und das passt ja dann auch für ihn.
Okay, also hat er sehr sanft zugeschlagen.
Sanft zugeschlagen? Ja, weiß ich nicht, aber könnte doch vielleicht sein. Und dann ist er ums Haus herumgeschlichen. Und die drei Frauen haben ihn eben doch bemerkt und durch die Rollos geguckt, deswegen sind die Lamellen verschoben. Ja, aber was dann?
Ja gut, also sie haben das dann gehört, natürlich, dieses Geschepper, und haben dann durch die Lamellen geschaut. Das, was vorher ja schon irgendwie seltsam erschien mit den geparkten Autos, das lässt sich ja wirklich gut mit dieser Möbelpolitur da in der Garage erklären.
Mhm.
Okay, dann haben vielleicht die beiden Mädels das gehört. Aber was ist das mit dem Fernseher? Warum war da nur dieser Schnee?
Ja, also da gibt's die Vermutung, dass jemand am Abend noch eine VHS-Kassette geguckt haben könnte.
Ach so, ja, so war das ja damals.
Das war nämlich so, für alle, die es nicht wissen, wenn so eine Kassette ausgelaufen war, dann kam danach eben dieser Schnee. Also es kann sein, dass vielleicht Cheryl oder die Mädels einen Film geguckt haben und dann eingeschlafen sind oder einfach den Fernseher nicht abgeschaltet haben, als sie ins Bett gegangen sind, und der Film lief dann durch und ja, dieser Schnee war eben das, was dann übrig blieb, nachdem die Kassette zu Ende gelaufen war.
Ach so, also haben die Mädels quasi in dem Bett geschlafen. Die eine hat wahrscheinlich ja sich bis auf T-Shirt und Unterhose ausgezogen. Das waren wahrscheinlich ihre Schlafklamotten. Das war ja nicht wirklich geplant, dass sie da übernachtet. Und sie hatte keine Schlafsachen wahrscheinlich dabei.
Mhm.
Und deswegen auch die Klamotten, die da so rumlagen. Und die Mädels haben geschlafen, sind dann wach geworden von dem Geschepper auf der Veranda, haben durch die Lamellen geguckt. Und oben hat die Mutter auf dem Sofa geschlafen, nachdem sie eine VHS-Kassette geguckt hat. Soweit.
Ja, also das würde zumindest hinkommen. Aber dann ist echt die Frage, ja, wobei, wie derjenige ins Haus gekommen ist, also das habe ich jetzt nur aus einer Quelle, in der hieß es aber, dass es an dem Haus hinten eine Verandatür gibt, und zwar bei Susis Zimmer, und dass die eine Schiebetür ist. Und diese Schiebetüren sind in Amerika wohl jetzt nicht unbedingt schwer zu knacken. Und, ich meine, keine Ahnung, Susi war 19, hat sie die jetzt auch nachts nicht unbedingt abgeschlossen gehabt, da ist man ja vielleicht auch ein bisschen leichtsinnig. Also könnte vielleicht sein, dass jemand sich so Zutritt verschafft hat.
Oder die Haustür war offen, weil als Janelle und Mike später kamen, sind sie einfach so ins Haus gelangt. Die Haustür schien ja nicht abgeschlossen worden zu sein.
Stimmt.
Und da kann es dann natürlich ganz gut sein, dass jemand über diese Haustür reingekommen ist und die Mutter, also die Cheryl, irgendwie in seine Gewalt gebracht hat, die im Schlaf überrumpelt hat oder so. Deswegen gab es auch keine Kampfspuren. Und wenn derjenige jetzt zum Beispiel der Mutter eine Pistole an die Stirn hält oder sowas und mit ihr runtergeht zu den Mädchen, dass die sich dann vielleicht nicht mehr großartig wehren. Die werden ja auch im Schlaf überrumpelt und die haben ja dann Angst um die Mutter. Das kann ja dann auch noch sein. Dann kann das Ganze ja vielleicht recht ruhig, sage ich jetzt mal, abgelaufen sein. Ohne Geschrei, ohne Blut, ohne irgendwelche Möbel, die umgeschmissen werden oder so. Und der hat sie dann einfach so aus dem Haus gebracht.
Ja, ich meine, das ist natürlich ein Punkt, dass sie wahrscheinlich auch alle drei ziemlich schlaftrunken waren oder zumindest
betrunken vielleicht auch.
Betrunken, ja, klar, auf jeden Fall. Die Mädels werden auf jeden Fall was getrunken haben am Abend ihrer Abschlussfeier. Und dann ist das vielleicht auch einfach gar nicht so schwierig, jemanden so zu verschrecken, dass derjenige dann im ersten Moment erstmal macht, was man will, ne? Und dann sind sie schon in dem Van oder wo auch immer und dann ist es auch schon zu spät.
Nur eine Frage stellt sich mir dann noch, was das mit diesen Taschen auf sich hat. Warum die ganzen Taschen da auf der Treppe aufgereiht haben. Also der Entführer ist ja nicht nochmal ins Haus reingegangen, hat in diesen Taschen nachgeguckt. Das wäre ja wahrscheinlich auch ein ziemlich leichtsinnig, wenn er da drei Frauen im Auto hat. Ist ja aus den Taschen auch nichts geklaut worden. Warum haben die da so aufgestellt?
Das finde ich auch super seltsam. Das wirkt ja fast wie, wenn man zum Beispiel eine Reise plant und man packt am Abend vorher seine Koffer und dann stellt man schon mal alles so bereit, dass man es morgens einfach nur noch schnappen und mitnehmen muss. Aber es waren ja nur die Handtaschen und die haben ja auch nichts geplant. Also das finde ich auch komisch.
Aber man weiß ja nicht. Man weiß ja nicht, wenn das wirklich so ist, dass die vorher noch abends in dem Diner waren. Und das scheint ja eine recht gesicherte Sichtung zu sein, weil das ja das Lieblingsdiner von Cheryl war.
Mhm.
Kann es ja sein, dass die drei vielleicht wirklich irgendwelche anderen Pläne hatten für den Tag. Die haben ja an demselben Abend, also am Abend der Abschlussfeier, auch dauernd ihre Pläne über Bord geschmissen und immer wieder alles Mögliche geändert. Vielleicht ist es genau das, was du gerade sagst. Vielleicht hatten die aus irgendwelchen Gründen vorgehabt, die Mutter mitzunehmen oder irgendwas mit der Mutter zu unternehmen am nächsten Tag.
Ja, das mag sein. Man denkt sich halt immer so im ersten Moment, okay, Stacy und Janelle waren beste Freundinnen. Wenn sich irgendwas an den Plänen von Stacy geändert hätte, hätte sie das Janelle ja wahrscheinlich direkt gesagt. Aber
keine Handys.
Genau, wir sind ja in den frühen 90ern und sie wollte da mit Sicherheit nicht mitten in der Nacht noch alle aus dem Bett klingeln.
Sie hätte dann wahrscheinlich einfach morgens irgendwie angerufen und gesagt, wir kommen nicht in den Wasserpark. Oder das war ja wahrscheinlich, ich kann mich da auch gar nicht mehr so richtig dran erinnern an die Zeit. Aber ich glaube, da war das einfach so. Man hat sich irgendwie verabredet und entweder die Leute kamen oder die kamen nicht. Wenn ja. Dann was dazwischen gekommen ist, hat man, glaube ich, auch gar nicht großartig angerufen. Also zumindest jetzt so als Kind. Mhm. Weiß ich das noch so da.
Nur ja. Diese Festnetzanrufe. Hallo, hier ist Sarah. Kann die Nadine rauskommen?
Ja, so, ne?
Ja.
Aber nee, ich meine, wenn man sich dann jetzt wirklich irgendwie verabredet hat, zum Beispiel in einer größeren Gruppe, und die waren ja eine größere Gruppe. Die haben mir zum Beispiel gesagt, ja, um 13 Uhr treffen wir uns zum Schwimmen und dann kommen zwei nicht. Ich glaube, dann ist man einfach davon ausgegangen, ja, die haben wohl irgendwas anderes vor.
Ja klar, man hat ja nicht diese ständige Erreichbarkeit und deswegen hat man sich auch keine Sorgen gemacht, wenn, ja, irgendjemand mal nicht so verlässlich war, wie man das heute eben kennt.
Ja, aber auf jeden Fall ganz gruselig finde ich diese Vorstellung, dass derjenige dann die Susie dann noch in seinem Van dann da gefangen gehalten hat und mit ihr da durch die Gegend gefahren ist und so. Das hätten wir ja auch bei der Chester damals gehabt, nur dass die da halt noch wirklich ein kleines Kind war, wo der immer mit ihr da rumgefahren ist. Und das stelle ich mir halt einfach auch so schlimm vor. Und das sind solche Machtspiele dann auch, wenn er mit ihr dann da durch ihren Wohnort fährt und sie aber so im Griff hat, dass sie sich da einfach keine Hilfe holen kann und so.
Ja, ich finde die Van-Theorie auch richtig unheimlich und schlimm, weil wenn es jetzt einer der Männer aus dem Umfeld gewesen wäre, ich nehme mal einfach an, dann wird er die Frauen umgebracht haben, was natürlich furchtbar ist. Aber ich glaube tatsächlich, wenn das jemand war, der die entführt hat mit einem Van von langer Hand geplant und ja, sie einfach irgendwo hingebracht hat, dann weiß man ja nicht, ob sie da nicht immer noch sind. Und
genau, das finde ich auch immer so schlimm, diese Vorstellungen. Natürlich ist es super schlimm, wenn einfach irgendeiner daherkommt und Leute entführt, vergewaltigt und umbringt. Das ist natürlich super schlimm, aber diese Vorstellung von wirklich jahrzehntelang in irgendeinem Keller gehalten werden, gefoltert werden, gequält werden, das finde ich einfach ganz furchtbar. Dann lieber tot.
Ja, das sehe ich tatsächlich auch so. Vor allen Dingen, das ist jetzt mehr als 30 Jahre her. Das heißt, Stacy und Susie wären jetzt 50. Die hätten tatsächlich dann ihr ganzes Leben bei irgendeinem Perversen verbracht.
Die wären ja gebrochen.
Ja, komplett.
Denke ich mal. Also ich weiß nicht, ob man sich von sowas wieder erholen könnte, wenn die jetzt gefunden werden würden. Also man kann sich da ja mal Gott sei Dank nicht reinversetzen und man ist dann immer, ich sag jetzt mal, recht leichtfertig damit, solchen Leuten doch dann lieber den Tod zu wünschen und denkt sich ja, das ist vielleicht besser. Man weiß aber ja nicht, wie stark die auch jeweils sind und ob die sich von sowas wieder erholen können. Aber diese Vorstellung, ich finde die einfach nur grauenhaft.
Ja, aber leider finde ich sie auch sehr wahrscheinlich. Also die Van-Theorie klingt für mich tatsächlich sehr, sehr glaubhaft. Auch einfach, weil dieser Van von verschiedenen Zeugen gesehen worden ist.
Ja, aber immer nur mit Susie. Also gehe ich, wenn dann davon aus, dass sie nicht mal mit den beiden anderen dann zusammen ist, sondern dass es jemand wirklich nur gezielt auf sie abgesehen hat. Und die beiden anderen wahrscheinlich tot sind. Und wenn sie noch bei irgendwem gefangen gehalten wird, dann vermutlich alleine.
Ja, das glaube ich auch. Ich könnte mir gut vorstellen, dass derjenige in dem Van, der da wochenlang durch das Viertel gefahren ist, sie einfach beobachtet hat und ja, irgendwie besessen von ihr war und dann eben im Endeffekt nur sie haben wollte und die anderen beiden einfach nur aus dem Weg geräumt hat.
Aber dann denkt man sich auch, da hätte es doch bestimmt einen anderen Moment gegeben. Gehst du dann das Risiko ein und entführst gleich drei Frauen? Das ist ja doch schon ein recht hohes Risiko.
Ja, das ist wahr. Andererseits reden wir ja nicht von rational denkenden Menschen. Wir wissen also nicht, was ist in dem Typen vorgegangen. Vielleicht war in der Nacht, was weiß ich, der dritte Vollmond des Sommers und er dachte sich, jetzt muss ich sie haben.
Ja, oder er hat sich einfach gedacht, mehr ist mehr, ne? Weiß oder man so, ja auch nicht. Vielleicht hat er, keine Ahnung, leidet unter Größenwahn, hat gedacht, ich nehme das mit den dreien auf. Es hat ja leider auch funktioniert. Man weiß es nicht.
Kann
schrecklich.
Kann ja auch Menschenhändlerring dahinter stecken. Also ich meine, Susie, Stacy und Cheryl waren ja alle drei sehr attraktiv. Man weiß es nicht. Es wird immer schlimmer mit unseren Theorien hier. Wir sollten aufhören, auf jeden Fall.
Ja, lasst uns bitte gerne wissen, was ihr über den Fall denkt, welche Theorien ihr in diesem Fall habt, wie ihr euch die Geschehnisse des Abends zusammenreimt und auch, ob ihr schon irgendjemanden in Verdacht habt, der Täter zu sein. Ob ihr an den Fremden als Täter glaubt oder irgendjemand aus der Familie, irgendein Ex. Also ich bin mir da total unschlüssig, was den Täter angeht.
Ja, schickt uns auf jeden Fall eure Ideen.
Und nicht vergessen, jetzt bitte sofort einmal mit Ja oder Nein kommentieren. Könnt ihr unsere Stimmen auseinanderhalten oder nicht?
Einfach alle kommentieren, alle, die zuhören. Der Fall der Springfield Three bleibt jedenfalls einer der rätselhaftesten vermissten Fälle der Kriminalgeschichte. Trotz zahlreicher Theorien, Verdächtiger und sogar Hypnosesitzungen von Zeugen gibt es bis heute keine klare Spur zu Cheryl Levitt, Susie Streeter und Stacy McCall. Ihre persönlichen Gegenstände blieben unangetastet zurück. Und doch scheinen sie spurlos verschwunden zu sein. Die Ermittlungen laufen offiziell noch immer, aber mit den Jahren sind viele Hinweise im Sand verlaufen. Dennoch geben die Familien und die Gemeinde die Hoffnung nicht auf, dass eines Tages doch noch Antworten gefunden werden. Vielleicht gibt es irgendwo noch eine unentdeckte Spur oder ein Geheimnis, das irgendwann gelüftet wird. Bis dahin bleibt nur die Hoffnung, dass die Wahrheit über das, was in jener Nacht des 7. Juni 1992 geschah, irgendwann ans Licht kommt. Ja, und bevor wir jetzt zum Ende der Folge kommen, haben wir uns eine neue Rubrik für euch überlegt. Unseren Crime Flashback. In dieser Rubrik erzählen wir euch in jeder Folge kurz von Verbrechen, die genau an diesem Tag, aber in einem anderen Jahr, passiert sind. Wir werfen einen Blick auf ältere Fälle. Mal spektakuläre gelöste Verbrechen, mal besonders mysteriöse ungelöste Rätsel. Der Crime Flashback soll an schockierende Taten erinnern, damit sie nicht in Vergessenheit geraten. Gleichzeitig wollen wir euch auch Vermisstenfälle ins Gedächtnis rufen. Fälle, die bis heute ungelöst sind und bei denen es vielleicht noch Hoffnung auf Antworten gibt. Und für unseren allerersten Crime Flashback reisen wir zurück ins Jahr 1957, zu einem der rätselhaftesten und tragischsten Kriminalfälle der USA, dem Boy in the Box. Am 25. Februar 1957 macht ein junger Mann in einem Waldstück im Nordosten Philadelphias eine verstörende Entdeckung. In einer großen Pappschachtel, die einst eine Wiege enthielt, liegt der leblose Körper eines kleinen Jungen. Der Junge ist unbekleidet und eingewickelt in eine billige Flanelldecke. Sein Körper weist Anzeichen von Unterernährung auf. Sein Haar wurde hastig und ungleichmäßig abgeschnitten. Blaue Flecken und Verletzungen deuten darauf hin, dass er misshandelt wurde. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Keine Vermisstenanzeige passt zu dem Jungen. Seine Fingerabdrücke führen zu keinem Treffer. Eine groß angelegte Fahndung beginnt. Die Ermittler gehen tausenden Hinweisen nach. Sie untersuchen das Herkunftsgebiet der Pappschachtel. Sie befragen Mitarbeiter von Kinderheimen oder Ärzte, doch alles ohne Erfolg. Der Junge bleibt namenlos. Die Umstände seines Todes bleiben ungeklärt. Über die Jahre entstehen zahlreiche Theorien. War er das Opfer einer skrupellosen Pflegefamilie? Wurde er entführt und von einem skrupellosen Kidnapper misshandelt? Oder war er das Kind einer verzweifelten Mutter, die ihn nicht behalten konnte oder wollte? Jede Spur verläuft im Sand. Erst 2022 gelingt der Durchbruch. Mit Hilfe moderner DNA-Analyse kann der Junge endlich identifiziert werden. Sein Name war Joseph Augustus Zarelli. Doch selbst mit diesem Wissen bleiben viele Fragen offen. Wer hat ihn getötet? Warum musste er sterben? Fast 66 Jahre lang war der Boy in the Box ein namenloses Opfer. Heute wissen wir seinen Namen, aber seine Geschichte bleibt ein dunkles Geheimnis. Was denkt ihr über den Fall und wünscht ihr euch mal eine ganze Folge darüber? Schreibt uns eure Meinung gerne auf Instagram bei mordhoch2.truecrimepodcast.
Das war's dann auch für heute von Mordhoch 2 und wir freuen uns darauf, wenn ihr nächsten Dienstag wieder einschaltet. Bis dann! Tschüss!